Es war eine super Botschaft letzten Sonntag von Merle Neubauer, die hier war, die auch ihr Zeugnis auch uns erzählt hat. Und das hat auch ganz wunderbar hineingepasst in mein Thema, das ich heute Morgen weiterführen möchte, wie ich es vor 2 Wochen angefangen habe, über das Thema die Macht der Worte. Die Macht der Worte. Es ist so wichtig für uns, dass wir erkennen, was unsere Waffen sind, die Gott uns gegeben hat. Im Epheserbrief Kapitel 6 sagte Paulus, dass das Schwert des Geistes, das wir haben, Gottes Wort ist. Gottes Wort ist das Schwert. Und wir müssen lernen, diesen Schwert zu gebrauchen, wenn wir auch Geistliches einfach verändern wollen in unserer Welt. Weil es ist alles ein geistlicher Kampf, muss man verstehen. Wir sehen oftmals nur mit unseren Augen das Äußerliche, was sich abspielt. Aber es hat alles einen geistlichen Hintergrund. Im Hebräerbrief Kapitel 11 und Vers 3, ich möchte damit beginnen und heute Morgen euch auch noch einmal ermutigen, auf die Wichtigkeit unserer Worte zu achten und unsere Worte, sei es im Gebet oder in Deklaration, was auch eine Gebetsart ist, dass wir unsere Worte einsetzen, weil sie Kraft haben, Dinge zu verändern. Im Hebräer 11 und Vers 3 wird uns hier nämlich gesagt, oder Vers 3, ja, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Durch Glauben, also es fängt an mit Glauben, da gebe ich dir recht, ja. Denn bis anhin kann man nicht alles beweisen mit natürlichen Mitteln. Ich habe euch letzte Woche habe ich euch mein Experiment gezeigt, oder? Mit dem Reis, den ich genommen hatte. Ich kann es vielleicht das Bild zeigen. Ich hatte so ein paar Reisgefäße genommen und ich habe über diese Reisgefäße habe ich gesprochen. 3 Wochen lang, jeden Morgen während meiner stillen Zeit, kurz 3-mal hintereinander. Entweder ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, oder ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich. Ich habe dann auch mal, ich verfluche dich, ich segne dich und so weiter, verschiedene Möglichkeiten gebraucht. Und es hat sich herausgestellt, dass die Worte, wenn ich etwas Positives gesprochen habe, dass dieser Reis sich anders entwickelt hat. Das link vordere heißt, ich habe Liebe gesagt, das dritte habe ich, ich segne dich gesagt, aber neben der Liebe, das zweite habe ich gesagt, ich hasse dich und ihr seht, wie es schwärzer geworden ist und ganz rechts, ich verfluche dich. Und hinten, ich hatte bereits schon ein paar Monate zuvor diesen Prozess, also dieses Experiment schon mal gemacht und ich dachte, das kann doch nicht sein, ich muss das nochmals ausführen, das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen. Ist das wirklich so? Und hinten habe ich bei meinem ersten Experiment, als ich das im Jahr 2017 angefangen hatte, habe ich 3 Wochen lang links gesprochen, ich liebe dich, und rechts gesprochen, ich hasse dich. Ja. Und so entwickelte es sich. Und ich dachte, ich muss das ein bisschen nachforschen, was dahinter steht. Und ich habe doch einen Wissenschaftler gefunden, der eigentlich das auf wissenschaftliche Weise bewiesen hat. Er sagte nämlich hier, Worte tragen eine Schwingung in sich, die die Materie auf der molekularen Ebene beeinflusst. Dr. Masaru Emoto, bekannt für seine Forschungen über die Auswirkungen des Bewusstseins auf die molekulare Struktur des Wassers, zeigte, wie Worte Wassermoleküle beeinflussen. Seine Experimente zeigten, wie aufbauende Worte wie Liebe und Dankbarkeit dazu führten, dass sich die Wassermoleküle zu schönen Kristallstrukturen formten. Er hatte Kristall genommen, Wasserkristalle. Während unfreundliche Worte sie verzerrten und unsymmetrische Kristallstrukturen erzeugten. Zwischen 50% und 60% unseres Körpers bestehen aus Wasser. Wenn Worte die molekulare Struktur des Wassers in diesem Maße beeinflussen können, stellen Sie sich vor, wie viel Macht Sie haben, um Ihr eigenes Wohlbefinden zu beeinflussen. Nun, dieses Reisexperiment, Reis war ja gekocht, war gekochter Reis, war ja vollgesaugt von Wasser. Also in dem Fall ist das ja auch zum Teil bewiesen worden, was für unsere Worte nur auf Wasser, nur vom Natürlichen her für eine Einwirkung haben. Stell dir mal vor, was die Worte, die Gott gesprochen hat, was die für eine Macht haben in der geistlichen Welt, wenn nur schon unsere natürlichen Worte eine Macht haben, Dinge positiv oder negativ zu beeinflussen. Das sollte uns ein bisschen aufmerksam machen, wie was wir reden über unseren Nächsten, zu Hause, über unsere Ehemänner, Ehefrauen, was für Worte wir aussprechen, über unsere Kinder. Willst du, dass sie dann aussehen wie der Reis auf der rechten Seite, dass sie schwarz werden? Ja? Wenn mehr und mehr sie eingehen, kann es auch mit Worten zu tun haben. Worte haben Einfluss auf uns. Und wir sehen es hier, dass das Hebräerbrief 11, Vers 3 sagt, dass durch Glauben verstehen wir, dass die Weltzeiten, die Welt geschaffen worden ist. Wir alle wissen, 1. Buch Mose 1,1, und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Gott hat nicht mit den Fingern geschnipst, er hat nicht einfach nur gedacht, sondern er sprach Worte. Worte haben in sich Macht und Kraft, Dinge zu verändern. Denn wir sind im Bilde Gottes geschaffen. Wenn Gott die Dinge geschaffen hat mit Worten, was meint ihr, wenn wir in seinem Bilde geschaffen sind, was unsere Worte auch für eine Kraft haben, Dinge zu verändern? Und das sehen wir, das haben wir letztens vor zwei Wochen, wer nicht da war vor zwei Wochen, hör dir die YouTube oder die Botschaft an im YouTube darüber, weil ich will nicht noch einmal alles wiederholen. Aber wir stellen es fest im Dienst von Jesus, als er in das Haus von Petrus kam und über die Schwiegermutter, die Fieber hatte, sprach er zum Fieber, bedrohte das Fieber und sie wurde gesund. Er sprach zum Sturm, wir alle kennen diese Story. Und im Sturm war und er sprach, Sturm sei still. Er hat nicht einmal Gott gebeten, dass Gott etwas unternehmen sollte. Er hat zum Sturm gesprochen. Als er dann 70 Jünger mal ausgeschickt hat, um dasselbe zu tun, was Jesus getan hat, zu heilen und zu befreien, kamen sie zurück und sagten, Jesus, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Sie haben gesagt, uns untertan, haben nicht gesagt, wir haben gebeten, dass Gott etwas tun sollte. Unsere Worte haben in sich eine Vollmacht und Autorität, Dinge zu verändern, Dinge zu kreieren, Dinge zu schaffen. Gehen wir zu Matthäus in Kapitel 8 und wir schauen hier ein Stück weiter, wie die Schrift dieses untermauert und uns dadurch aufmerksam und sensibel machen soll, was wir mit unseren Worten eigentlich tun. Matthäus Kapitel 8, wir haben eine Begebenheit, wo Jesus zusammen mit einem Hauptmann kommt, einem römischen Hauptmann. Und wir lesen hier ab Vers 6. Dieser Hauptmann sagt, Herr, mein Knecht liegt daheim gelähmt da nieder und ist furchtbar geplagt. Und Jesus spricht zu ihm, ich will kommen und ihn heilen. Und der Hauptmann antwortet und sprach, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht und habe Kriegsknechte unter mir. Und wenn ich zu diesem sage, geh hin, so geht er, und zu einem anderen, komm her, so kommt er, und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Und als Jesus das hörte, verwunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Und kannst du lesen dann, der Knecht wurde gesund. Was sagt er, was großer Glaube ausmacht? Großer Glaube sagt aus, dass wir vertrauen, dass unsere Worte Macht haben. Und insbesondere natürlich noch mehr, Gottes Worte haben Macht, dass wenn wir sie in unseren Mund nehmen und sie aussprechen. Deswegen ist es so wichtig, wenn man auch im Gebet ist. Natürlich im Gebet spricht man auch zu Gott, dem Vater, aber Gebet gehört auch dazu, dass man deklariert, dass man das Positive spricht, dass Gottes Wort spricht, was sein Wille ist, dass man das ausspricht. Nichts ist schlimmer, als wenn jemand einfach im Gebet die ganze Zeit nur redet, oh Herr, du weißt, wie schlecht die Menschen sind. Du weißt, wie die Welt am Absterben ist. Du weißt, wie alle Menschen bla 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 und so weiter und so fort. Und man redet all das Negative die ganze Zeit. Natürlich ist es in Ordnung, wenn man mal sagt, was das Problem ist. Aber ich war schon im Gebetstreffen, das eine halbe Stunde lang nur das Problem ausführlich mit allen Adjektiven und Eigenschaften, ja, Gott dargelegt wurde, als ob er es nicht wüsste. Nein, sondern wir sollen das Wort Gottes beten, was Gottes Wille ist, was Gottes Plan ist. Auch das haben wir gesehen, als wir letztes Mal euch beschrieben haben von Abraham, wo Gott zu ihm kam und sagte, Abraham, von heute an nenne ich dich Abraham. Gott beginnt das zu rufen, was nicht ist, als wäre es schon da, heißt es in Römer 4. Und als Abraham, das heißt großer Vater, anfing sich selber Abraham zu nennen, das bedeutet Vater vieler Völker, innerhalb von einem Jahr wurde Isaac geboren, das Wunderkind. Im Alter von Abraham von über 100 Jahren und Sarah von über 75 Jahren. Das Wunder ist geschehen. 24 Jahre hat es gedauert bis dahin, bis Gott ihn auf die Sprünge geholfen hat. Ich weiß nicht, warum es nicht früher getan hat, aber als er ihm auf die Sprünge half und sagte, pass auf, was du sagst, mit deinen Worten bringst du die Verheißungen zustande in dieser Welt und in deinem Leben. Mit deinen Worten. Ist es nicht das, was Jesus hier diesem Hauptmann sagt, indem er sagt, wow, so großen Glauben habe ich nicht gefunden. Jesus musste nicht persönlich erscheinen, Jesus musste nicht seine Hände auf den Knecht legen, sagte, sprich nur das Wort, das genügt, weil du hast Vollmacht und Autorität. Gottes Wort, wissen wir, heißt, es wird ewig bleiben. Was Gott hier gesprochen hat, auch wenn es hier aufgeschrieben wurde vor 2000 Jahren, hat nach wie vor heute Vollmacht und Autorität, das zustande zu bringen. Jesus gibt seinen Jüngern in Matthäus Kapitel 11 eine Glaubenslektion hier, was Glaube ist. Und interessanterweise, wenn er hier wieder über Glauben spricht, bringt er wieder die Bedeutung von dem, was wir sagen. Von dem, was wir sagen. In Markus Kapitel 11, Markus 11 ist es, Markus 11 ab Vers 22. Es heißt, und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, zu seinen Jüngern, habt Glauben an Gott. Andere Übersetzungen sagen, ihr habt Gottes Art von Glauben. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berge spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Nun, wie kommt Jesus überhaupt darauf, auf dieses Thema einzugehen? Nun, wenn du die Verse zuvor liest, dann siehst du die Geschichte, wie Jesus am Tag zuvor auf dem Weg war nach Jerusalem. Er kommt an einem Feigenbaum vorbei. Und weil der Feigenbaum Blätter hatte, es war Zeit für Feigen, dachte er, er könnte auch Früchte haben. Ging näher hin, wollte eine Frucht haben zum Frühstück, aber hatte keine Früchte. Und er verfluchte den Feigenbaum, indem dass er sagte, ja, niemand esse mehr von der Frucht bis in Ewigkeit. Und sie am nächsten Morgen sind sie wieder auf dem Weg nach Jerusalem wiederum und sie kommen an diesem selben Feigenbaum vorbei und Petrus sieht den Feigenbaum und sagt, Jesus, schau mal an, der Feigenbaum ist verdorrt, den du verflucht hast. Und da nimmt Jesus diese Gelegenheit auf, um zu lehren, was Glauben ist und sagt dieses hier, was wir gerade gelesen haben. Petrus ist erstaunt ja darüber, weil Jesus, du hast hier nur dazu gesprochen. Nur so in Klammern, so nebenbei, warum hat er den Feigenbaum verflucht, der arme Feigenbaum, was kommt er da schon dafür? Nun, der Feigenbaum ist auch ein Symbol für Israel, für Israel. Und als Jesus in Jerusalem war und er sah dort die Wechsler, die Geldwechsler und die Verkäufer, die Leute über den Tisch gezogen haben und das Haus Gottes zu einem Räuberhaus gemacht haben, anstatt dass es ein Haus sein sollte, wo Gott angebetet wird, wo die ganze Welt kommen konnte, um Gott zu dienen, sprach er eben zu dem Feigenbaum, was genauso über Israel kam, weil 70 nach Christus wurde Israel dann die ganze Welt, ja, wurde sie dann, zerstreut. Dankeschön. Er passt auf. Ja. Wurde sie zerstreut in die ganze Welt. Das war der Feigenbaum, was ihm wieder als Symbolbild diente dafür, wie Israel, wie er es gesehen hat, Jerusalem, als er Tag zuvor dort war, sollte Früchte haben, weil sie Blätter haben, aber hatte keine. Und er verfluchte den Feigenbaum. Aber er nutzt das eben als Gelegenheit, als Petrus erstaunt ist, wie geschieht denn sowas, sagte Jesus hier noch einmal, also habt Gottes Art von Glauben, indem dass er sagt, denn wahrlich, und immer wenn Jesus ein wahrlich bringt, heißt es nicht, dass er sonst lügt, sondern er sagt, es ist tatsächlich so. Das ist eine Betonung. Ja? Das Wort wahrlich, eigentlich ist dasselbe Wort wie das Wort Amen. Amen, alle kennen das Amen, oder? wenn man Amen sagt, dann sagt man damit, so ist es. Ja, man betont es. Das ist fertig. Nichts weiteres dazu. Kein zusätzlicher Kommentar oder so. Amen, so ist es. Und so sagt Jesus wahrlich oder Amen, in anderen Worten, so ist es. Ich sage euch, wenn jemand, wer ist denn jemand? Jemand. Jemand, hat nicht gesagt nur die Juden, hat nicht gesagt die Apostel, hat nicht gesagt nur er. Er sagt hier, wenn jemand zu diesem Berge spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er Gott bittet, nein, was er sagt. Also wer zum Berg spricht, sagt er hier. Das war genau das, was Jesus machte, als er im Haus von Petrus war. Und zu dem Fieber sprach oder zu dem Sturm sprach auf dem Meer. Wer zum Berge spricht, direkt zum Berge spricht. Das heißt, sehr oft sind wir geleitet dazu, dass wir meinen, wir müssten in allem Gott bitten, dass er etwas tun sollte. Nun, natürlich gibt es auch den Bereich, wo wir zu Gott gehen und Gott bitten. Aber in Bereichen, wo wir wissen, was Gottes Wille ist, sagt er hier, sprich du zum Berg. Gott ist nicht unser Handlanger. Er hat seine Jünger ausgesandt, hat gesagt, geht ihr hin, legt Hände auf die Kranken, treibt Dämonen aus, verkündigt die Botschaft, dient den Menschen. Und so sagt er hier, wer auch immer selber zum Berge spricht, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Also er hat dreimal das Sagen in diesem Vers und nur einmal das Glauben. Unser Problem ist oftmals nicht mit Glauben, unser Problem ist mehr mit dem Sagen. Sind noch alle da? Aber es sind zwei unterschiedliche Wörter im Griechischen, die gebraucht werden hier für diese Worte Sagen. Das kommt hier nicht hervor, wenn man nur das Deutsche hier liest. Er sagt hier, wenn jemand zu diesem Berge spricht, das ist das Wort Epo. Das Wort Epo bedeutet im Griechischen Gebieten. In anderen Worten, befehlen. Wer zu diesem Berge nicht nur spricht, oh bitte, Bate, willst du bitte dich ein bisschen verschieben? Nein. Wer zu diesem Berge den Berg gebietet spricht, ja, gebietet, sagt er hier weiter, wer zu diesem Berge spricht, also Epo, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, das ist das Wort Lego. Lego. Kennt ihr Lego? Lego. Weißt du, was Lego-Steine sind? Mit Lego-Steinen baust du was. Das, was Lego eben auch bedeutet. Bauen. Etwas kreieren. Etwas schaffen. Lego. Das Wort ist hier Lego. Also wer dem Berge gebietet, ja, hebe dich empor, wirf dich ins Meer, in seinem Herzen nicht zweifeln, sondern glaub, dass das, was er Lego, was er baut, was er schafft, was er kreiert, so wird ihm zuteil werden, was immer er Epo, was immer er gebietet, was immer er ausspricht. Also was du aussprichst, sind wie Legosteine. Wenn du nichts bauen kannst, dann hast du keine Legosteine. Dann hast du nichts gesprochen. Seid noch alle da. Sieh es einfach mal so. Das sind echte Lego. Das ist Bauen, deswegen haben sie es Lego genannt, oder Bausteine, du kannst alles mögliche heutzutage bauen mit Lego. Jesus sagt hier also, Petrus, ich will dir erklären, wie das gegangen ist, dass dieser Feigenbaum verdorrt worden ist, indem ich nur dazu sprach. Und ich sage dir, nicht nur ich, weil ich Gottes Sohn bin, kann das tun, sondern du, weil du im Bilde Gottes geschaffen bist, ja, auch du hast die Fähigkeit, als Mensch zu sprechen und Worte werden wie Bausteine sein, die etwas hervorbringen. Er hat dieses nicht nur hier Markus gesprochen, sondern in Matthäus in einer anderen Situation hat er dasselbe gelehrt, seine Jünger, dem er ihnen sagt, das auch dort in Matthäus 17, Vers 20. Aber gehen wir hier noch einmal zu Lukas 17, Vers 5. Jesus hat das also mehrmals, nicht nur einmal so nebenbei, das ist so gelehrt, hat das immer wieder mal betont. Lukas Kapitel 17 bringt Jesus diese Wichtigkeit noch einmal hervor. lesen wir ab Vers 5, die Apostel kommen zu Jesus und sagen, mehr uns den Glauben. Wir brauchen mehr Glauben. Wir schaffen es nicht. Und seine Antwort darauf wird sein, ihr braucht nicht mehr Glauben, ihr müsst einfach mehr sprechen. Denn was sagt er als Antwort darauf? Der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, entwurzle dich und verpflanze dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Hier nimmt er einen Maulbeerbaum als Beispiel. Berg, Maulbeerbaum, was auch immer es ist. Was auch immer das Problem ist, was auch immer die Situation ist. Ja? Also sie sagen, Herr, wir brauchen mehr Glaube. Und wie oft hören wir das oder sind wir geneigt zu sagen, Herr, ich muss noch mehr Glaube haben. Und was sagt der Herr als Antwort darauf? Er sagt hier, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, also macht euch keine Sorgen um euer Glaube. Sondern wer zum Maulbeerbaum spricht, genauso wie in Markus Kapitel 11, dreimal wurde das Sprechen erwähnt, einmal das Glauben. Oftmals ist unser Problem nicht unser Glaube, sondern unser Sprechen. Hast du deinen Glauben heute gesprochen? Hast du deinen Glauben für deine Verheißungen, die du suchst, was dir wichtig ist, was Gottes Wort ist, hast du sie ausgesprochen? Nicht nur im Kopf gedacht. Gott hat nicht gedacht, es wäre Licht und es war Licht. Er sprach. Hebräer Kapitel 1 haben wir es gelesen, oder? Dass Gott alle Dinge trägt durch die, nicht die Kraft seiner Worte, sondern durch die Worte seiner Kraft, heißt es dort. Seine Worte sind Kraft. Ich weiß, in meinem eigenen Leben, es gab wirklich nichts, was ich empfangen konnte im Glauben alleine, indem ich es nur gedacht habe. Ich muss es immer wieder aussprechen, immer wieder einfach nur sagen. Vor allem dann, wenn der Zweifel kam in meinem Kopf, damit er nicht in mein Herz hineinkam, weil es heißt, in deinem Herzen nicht zweifeln. Aber im Kopf kannst du zweifeln und im Kopf wirst du Zweifel haben. Über verschiedene Situationen. Wirst du die Rechnung bezahlen können? Wird das Geld rechtzeitig kommen? Ja, wirst du an dieser Krankheit sterben, etc., etc. Die Zweifel werden kommen, aber wie begegnest du diese Zweifel? Mit deinen Worten, mit Legosteinen, die etwas anderes bauen in deinem Leben. Aber wenn wir das Negative sprechen, ja, ich werde sicher umkommen, ich werde sicher wieder einen schlechten Bericht haben, ich werde sicher wieder mal nicht können zahlen, ich werde sicher es wieder nicht schaffen, ich werde sicher wieder nicht bestehen. So einfach natürlich das Negative. Es fällt uns so einfach, ja, das Negative zu reden. Darum ist es so extrem wichtig, dass wir mit Bewusstsein wissen, dass unsere Waffe das Schwert des Geistes ist, das Wort Gottes. Dass wir anfangen, das zu sagen, was noch nicht ist, vielleicht noch nicht sichtbar, als wäre es schon da. Gottes Wort, Gottes Verheißung. Durch Jesu Wunde bin ich geheilt worden. Dass du nicht nur denkst, nicht nur einmal irgendwann mal gebetet hast, sondern dass du sprichst jedes Mal und die Zweifel, die bombardieren uns. Wir haben es letzten Sonntag gehört von Merle Neubauer, die ja, nachdem sie ja übernatürlich geheilt worden ist von Krebs, wie wieder ein Angriff kam, wie sie zum Arzt ging und die wollten ja operieren. Kannst du die Botschaft vom letzten Sonntag anhören. Und wie sie Gott einmal vertraut hat für Heilung. Und als sie am Montag dann zum Arzt ging, einen Tag vor ihrer Operation, vertraute sie darauf, es wird alles gut sein. Aber sie hat ihren Glauben an den Montag gelegt, wann Gott es machen muss. Wir können nicht Gott vorschreiben, wann. Wir müssen festhalten, was er sagt und das bekennen. Und so hielt sie fest, auch wenn die negative Nachricht noch einmal kam, hielt sie daran fest und am Dienstag, kurz bevor sie operiert werden musste, haben die Ärzte festgestellt, es ist alles weg. Natürlich möchten wir gerne lieber die Antwort Gottes haben, ein paar Wochen im Voraus. Aber so kommt es nicht immer. Wir möchten gerne Gott sagen, wie er jetzt das machen muss. Herr, ich brauche so viel Geld, ich kann dir sagen, wie es am besten kannst holen. Sprich zu, oder, nein. Unsere Aufgabe ist, zu vertrauen, dass Gott zu seinem Wort steht und dass wir sein Wort auch sprechen. Ich bin immer ermutigt natürlich von den von den Beispielen von Kenneth Hagin. Der wurde ja als junger Mann, wurde ja geboren mit einer Blutkrankheit. Er wurde gelähmt dann mit 15 Jahren und er hatte auch einen riesigen Herzfehler. Und diesen drei Dingen, also jedem eins von diesen drei hätte er eigentlich sterben müssen. Und er wurde übernatürlich geheilt, ist aufgestanden von seinem Bett und lebte viele Jahre. Aber er schreibt hier nach wenigen Jahren nach seiner übernatürlichen Heilung, er schreibt hier: an einem Sonntagabend ging ich nach dem Gottesdienst ins Bett und fühlte mich gut. Aber am Montagmorgen wachte ich auf und musste feststellen, dass meine rechte Gesichtshälfte gelähmt war. Nun, das kannte er, weil er war ja monatelang war er gelähmt im Bett gelegen. Sie war völlig taub. Ich konnte mich in die Wange kneifen, ohne etwas zu spüren. Ich versuchte, die Stirn zu runzeln, aber die rechte Seite wollte nicht mitmachen. Auch die rechte Seite meines Mundes wollte sich nicht bewegen. Ich sagte zu mir selbst, ich weiß, was ich tun werde. Ich gehe am Mittwochabend zum Gottesdienst der Gemeinde des vollen Evangeliums und bitte den Pastor, mich mit Öl zu salben. Er wird mir die Hände auflegen und ich werde geheilt werden. Und als der Pastor das Amen nach dem Heilungsgebet sagte, sprach ich im Glauben, Dank sei Gott, die Lähmung ist weg. Was bedeutet es, etwas im Glauben zu sagen? Es bedeutet, dass man die Dinge ruft, die nicht sind, wie wenn sie da wären. Römerbrief 4. Gott nannte Abraham Abraham, bevor er überhaupt ein Kind hatte. So heißt es hier. Und es bedeutet, dass man die Dinge ruft, die nicht sind, wie wenn sie da wären. Jemand fragt vielleicht, und war die Lähmung weg? Nein, die rechte Seite meines Gesichts war immer noch wie tot. Dann hast du ja gelogen, lautet der scheinbar logische Einwand. Nein, ich handelte auf der Grundlage des Wortes. Ich sage es, weil es Gott sagte. Gott sagt, durch Jesu Wunden bin ich geheilt worden. Als wir zusammen nach Hause gingen, sagten mehrere der jungen Leute, die uns begleiteten, Kenneth, hat der Herr dich wirklich geheilt? Ich sagte, ja, sicher hat er das getan. Aber als wir soeben an der Straßenlaterne vorbeikamen, bemerkten wir, dass du gelacht hast und dass dein Mundwinkel dabei fast bis zu deinem Ohr reichte. Fühlst du dich irgendwie anders? Ich sagte, nein, nicht, dass ich wüsste. Sie fragten, ja, warum denkst du denn, dass du geheilt bist? Ich sagte, ich denke es nicht, ich weiß es. Wir können sehen, dass du nicht geheilt bist. Und du gibst zu, dass du dich nicht besser fühlst. Schwindest du nicht ein wenig? Ich sagte zu ihnen, nein, ich rede im Glauben. Glaube ruft die Dinge, die nicht sind, wie wenn sie da wären. Jesus hat gesagt, wir sollen glauben, dass wir empfangen haben. Wenn wir beten, so wird es uns zuteil werden. Wenn ihr mich das nächste Mal seht, werdet ihr auch zugeben müssen, dass es so ist. Warum habe ich das gesagt? Weil ich wusste, dass ich die Heilung empfangen hatte und dass sie sich manifestieren würde. Ich ging an jedem Abend nach Hause, sang ein Loblied, als ich im Bett lag. Ich war schließlich geheilt. Als ich am nächsten Morgen aufstand, war mein Gesicht wieder in Ordnung. Ich ging zum Haus der Alexanders und aß eine Schale Cornflakes zum Frühstück. Ich grinste übers ganze Gesicht. Meine Kollegin sagte, oh, ich sehe, dass du geheilt worden bist. Ich sagte, ja. Das geschah gestern Abend, als der Pastor mich mit Öl salbte und für mich betete. Sie entgegnete, aber du warst noch nicht geheilt gestern Abend auf dem Nachhauseweg. Wenn ich mich auf diese Art von Glauben verlassen hätte, dann hätte sich die Heilung niemals manifestiert. Ihre Art von Glauben rief nicht die Dinge, die nicht sind, wie wenn sie da wären. Das ist ein Auszug aus dem Buch Heilung durch Gottes Wort vom 21. bis 24. Juli, wer das nochmals lesen will. Was hat Kenneth Hagin gemacht? Er sprach das, was nicht ist, das wäre schon da. Worte sprechen. Jesus, als die Jünger sagten, ich brauche mehr Glauben. Was hat er gesagt? Nein, 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 du brauchst nur Glauben wie ein Senfkorn, das ist kein Problem. Sprich zum Maulbeerbaum, sprich zum Berg. Schaffe Legosteine, die etwas aufbauen in deinem Leben. Gehen wir noch mal ganz kurz zurück zum Markus, ja, oder gehen wir zu Jakobus Kapitel 5. Jakobus Kapitel 5. Ich möchte euch hier aufzeigen, wie Gebet auch diesen Bereich eigentlich mit beinhaltet. Dass man auch Dinge spricht und deklariert. Das wird auch als Gebet erwähnt. Nicht nur dann, wenn wir zu Gott beten und ihn bitten um Dinge, die wir benötigen, um Weisheit oder wenn wir nicht genau wissen, was gerade dran ist. Jakobus Kapitel 5 lesen wir hier ab Vers 17. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir, das ist der Prophet Elia vom Alten Testament, und er betete inständig, dass es nicht regnen solle. und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht im Land. Und er betete wiederum, da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Wow, Halleluja, Elia. Wir sagen ja, das war der Prophet Elia. Nein, er sagt, Elia war ein Mensch wie wir. Also er nimmt das dir schon mal aus der Hand, dass du sagen kannst, das war nur Elia. Aber er betete und es regnete nicht 3 Jahre lang. Ja, wie sah sein Gebet aus? Schauen wir das doch an. Im 1. Könige Kapitel 17. Wir haben dieses Gebet, das für uns festgehalten worden ist. 1. Könige 17, ab Vers 1. Es heißt, und Elia, der Tisbiter, von den Einwohnern Gilead, sprach zu Ahab, das war der König Israels, so wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe, es soll in diesen Jahren weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage. Und das Wort des Herrn erging an ihn folgendermaßen und so weiter. Das war sein Gebet, das ist alles. Was hat Elia getan? Er nahm Gottes Wort, das Gott ihm gegeben hat, es soll nicht mehr regnen, das musste er natürlich haben. Und er sprach das einfach aus. Und er sagt, es wird nicht mehr regnen. Und das Neue Testament nennt das auch ein Gebet. Und es regnete nicht, 3 Jahre lang. Es gab, du kannst die ganze Geschichte lesen, was hier war. Und dann kam es dann, 3 Jahre später, in Vers 18, er sagte, es wird nicht wieder regnen, bis ich es sage. Wenn wir zu Kapitel 18 gehen und Vers 41. Und Elia sprach zu Ahab, 3 Jahre später jetzt, zieh hinauf, iss und trink, denn es rauscht, als wolle es reichlich regnen. Und als Ahab hinaufzog, um zu essen und zu trinken, ging Elia auf den Gipfel des Karmel, beugte sich zur Erde und legte sein Angesicht zwischen seine Knie und er sprach zu seinem Burschen, geh doch hinauf und schaue zum Meer hin. Da ging er hinauf und schaute hin und sprach, es ist nichts da. Er sprach, geh wieder hin. So geschah es 7 Mal. Und beim 7. Mal sprach er, siehe, es steigt eine kleine Wolke aus dem Meer auf, wie die Hand eines Mannes. Da sprach er, geh hinauf und sage zu Ahab, spanne an, fahre hinab, damit der Regen dich nicht zurückhält. Hier sehen wir, wie auch Elia sagte dem Ahab, es wird regnen. Aber hier fügte noch an, dass er ins Gebet eben auch ging. Er legte seinen Kopf zwischen die Knie und hat einfach im Geiste hat er auch gebetet, dass das zustande kommen will. Also da sehen wir eben auch die Wichtigkeit von Fürbitte auch. Nicht nur, dass wir Dinge einfach nur aussprechen, alleine in gewissen Situationen, aber in anderen Situationen, wo wir auch Zeit nehmen im Gebet. Aber das ist ein anderes Thema. Ich möchte ein anderes Beispiel nehmen, wenn wir schon hier im Alten Testament sind, in Hesekiel Kapitel 37. Der Prophet Hesekiel, auch ein Mann Gottes hier, Gott kommt zu ihm und stellt ihm eine Frage in Vers 1. Die Hand des Herrn kam über mich und der Herr führte mich im Geist hinaus und ließ mich nieder mitten auf der Ebene und diese war voller Totengebeine. Und er führte mich ringsherum an ihnen vorüber und siehe, es waren sehr viele auf der Ebene und siehe, sie waren sehr dürr. Da sprach er zu mir, Menschensohn, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Und ich antwortete, o Herr, Herr, du weißt es. Kluger Mann. Kluger Mann hier. Da sprach er zu mir, Weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen, ihr verdorrten Gebeine, hört das Wort des Herrn. So spricht Gott. Und Gott sagt ihm, was er sagen sollte. Aber als Gott es sagte, geschah nichts. Erst als Hesekiel dann diese Worte dann sprach, die Gott ihm gegeben hatte, geschah es, dass diese Gebeine zum Leben erweckt worden sind. Das können wir hier lesen. In Vers 10, so weissagte ich, wie er mir befohlen hatte, da kam der Odem in sie und sie wurden lebendig und stellten sich auf ihre Füße ein sehr, sehr großes Heer. Was heißt das hier? Das heißt wiederum die Bedeutung dessen, dass wir Gottes Wort, was Gott über uns sagt, was Gott über unsere Situationen sagt, dass wir diese Worte aussprechen. Gottes Wort haben in sich schon eine geistliche, übernatürliche Kraft, welches sogar das Natürliche überwinden können. Weil alles, was man sieht, was man spürt, was man hier hat in dieser Welt, ist geschaffen worden aus Unsichtbarem. Gottes Wort ändert sich nicht. Und wenn wir Gottes Wort anwenden, das ewig bleibt, auf das, was der Veränderung unterworfen ist, dieses Sichtbare, dann muss irgendetwas nachgeben und es wird das Sichtbare sein. Ihr kennt ja die Weihnachtsgeschichte, wie der Engel zu Maria kam und sagte, sie wird ein Kind sein, ohne einen Mann zu kennen. Und sie fragte ja, wie wird denn das sein? Und er sagte, der Heilige Geist wird dich überschatten. Und dann fügt der Engel noch etwas hinzu, indem er sagt, denn kein, in der Schlachtübersetzung, das ist Lukas 1, 37 steht, kein Ding ist bei Gott unmöglich. Aber das ist nicht ganz deutlich, was wirklich in der griechischen Sprache steht, weil das Wort für Ding ist das Wort Rema. Kein gesprochenes Wort bei Gott ist unmöglich. Wenn Gott etwas ausspricht, seht ihr hier, das ist die Schlachterübersetzung, kein Ding. Das Wort Ding im Griechischen, in der Urtext, ist das Wort Rema, das gesprochene Wort Gottes. Kein gesprochenes Wort von Gott ist unmöglich, dass es zustande kommt. Worte haben Macht. Es gibt in Psalm 103, das wird dich vielleicht auch noch begeistern. Psalm 103 wird uns Folgendes auch noch mitgeteilt, in Vers 20. Es heißt hier, lobt den Herrn, ihr seine Engel, das sind die Engelwesen, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausführt. Das Wort für Befehl hier ist auch das Wort Worte, die ihr das Wort Gottes ausführt. Was tun die Engel Gottes? Es gibt hier unzählige. Ja, Jesus hat sogar gesagt, eine Legion von Engel könnte herbeirufen, um ihn davor zu bewahren, ans Kreuz zu gehen, wenn es sein müsste. Eine Legion, ja, Zehntausende. Und er sagte, die Engel Gottes, was tun sie? Sie führen das Wort Gottes aus. Das ist ihre Aufgabe. Ja, welches Wort? Dieses Wort hier? Ja, aber das Wort, das du in den Mund nimmst. Das heißt, manche Engel sind arbeitslos. Sie müssen sich beim RAF anmelden im Himmel. Hat nichts zu tun. Die redet nichts. Die sagt nichts. Die Engel stehen bereit, dir zur Seite zu eilen, denn Hebräerbrief sagt uns, sie sind ausgesandt, um unsere Diener zu sein. Aber wir können sie nicht einfach nur befehlen von uns aus. Es ist natürlich das Wort Gottes, das sie ausführen. Aber das Wort Gottes müssen wir genauso wie Ezekiel in unseren Mund nehmen und weissagen. Das heißt, dass du etwas Kluges mal sagst. Ja? Wenn du was Weises sagen möchtest, dann sprich Gottes Wort aus. Und wenn wir Gottes Wort sprechen, dann sind sie in Aktion, wie es eben hier auch heißt. Kein Wort von Gott bleibt unmöglich. Denkt ihr nicht, dass es einen Sinn jetzt macht, wenn man versteht, am Tag vom Pfingsten, als der Heilige Geist ausgegossen wurde, um die Gläubigen zu bevollmächtigen, in die Welt hinauszugehen mit dem Evangelium, dass er an diesem selben Tag ihnen die Fähigkeit gab, in anderen Sprachen zu sprechen? Und zwar mit Worten zu sprechen, die nicht aus ihrem Verstand kamen, sondern Worte zu sprechen, die vom Heiligen Geist eingegeben worden sind, die geistliche Bedeutung haben in der geistlichen Welt. Er hat nicht einmal gesagt, er hat die Gedankengabe gegeben, sondern zu sprechen. Das heißt, dass man Dinge spricht, Worte ausspricht, die nicht aus deinem Denken herauskommen, sondern vom Heiligen Geist, wenn du anfängst zu reden, wenn sie vom Heiligen Geist kommen. Warum denn das? Weil Worte Macht haben. Was sprichst du aus über dein Leben? Was sprichst du aus über deine Familie, über deinen Ehepartner, über deine Kinder, über deine Gemeinde, über deine Welt, über dein Land, wo du bist? Was für Worte sprichst du andauernd und ständig? Wie sieht es aus, wenn du Anfechtungen hast, körperlich oder seelisch oder in der Familie? Sind es die Probleme, die wir ausführen in allen Eigenschaften und Attributen? Oder sind es die, dass wir das Problem erwähnen und wir fangen an, das zu sagen, was Gott sagt? Wir sagen, Herr, ich brauche mehr Glauben. Nein, du brauchst mehr Worte. Sagt, ja, ich weiß nicht, was ich beten soll. Dann such die Schriften und finde eine Verheißung Gottes. Finde ein Wort Gottes. Sagt, ja, ich habe ständig Angst vor so vielen Sachen. Ja, dann such dir ein Wort in Timotheus, was heißt, und Gott hat mir keinen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Zucht. Lies es nicht nur, denk es nicht nur, sondern sprich es aus jedes Mal, wenn Angst dein Herz ergreifen will. Das nächste Mal, wenn du eine Spinne siehst. Ah! Das kann ihm schon ekeln vor einigen Dingen, aber ja. Was sprichst du aus? Und hier, bevor wir zum Abendmahl kommen, zum Abschluss, Hebräerbrief. Hebräerbrief, Kapitel 3. Denn wir haben jemanden im Himmel, namens Jesus Christus, unser hoher Priester, der uns dort vertritt, der dafür einsteht, dass das, was wir bekennen, das, was wir sagen, die Legosteine, die wir zusammengelegt haben, dass das umgesetzt wird. Hebräerbrief 3 und Vers 1, es heißt, daher ihr heiligen Brüder, die ihr Anteil habt an der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses, Christus Jesus. Auch dieses Wort Bekenntnis ist ein interessantes Wort im Griechischen. Es wird zusammengesetzt aus zwei Wörtern. Es bedeutet, dass man, es heißt wortwörtlich, dasselbe sagen wie. Dasselbe sagen wie. Dasselbe aussprechen. Wie wer? Wie Christus Jesus, wie das Wort Gottes. Und wer ist unser hoher Priester? Wer stellt sich dafür ein, dass das umgesetzt wird, was wir sagen, wenn wir dasselbe aussprechen, was Gott sagt? Wenn wir uns anfangen, Abraham zu nennen, wie Gott es ihm sagte, wir nennen uns geheilt in Christus Namen, wir nennen uns gesund, wir nennen uns voller Vollmacht im Namen Jesu, wir nennen uns frei von Furcht und von Angst. Er setzt uns sich dafür ein. Kapitel 4, Vers 14 wird es noch einmal gesagt. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Ist nicht die Rede von Bekenntnis von Sünden, ist die Rede, dass wir bekennen unsere Gerechtigkeit, unsere Vollmacht, dass wir bekennen, so wie die Apostel ausgesandt worden sind. Ja, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Und auch im Hebräerbrief Kapitel 10 wird uns das noch einmal deutlich vor Augen geführt. Lasst uns, Vers 23, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Halte fest an deinem Bekenntnis des Wortes Gottes. Deine Worte haben Macht. Jesus sagte, wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berge spricht, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, das, was er Lego sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was er sagt. Was er sagt. Lass uns festhalten an der Verheißung. Und wenn wir diesen Gottesdienst damit abschließen mit dem Abendmahl. Was ist es, was wir dadurch eben auch sagen, durch diese Handlung, aber auch mit unseren eigenen Worten? Dass wir bekennen und sagen dadurch, dass das Blut Jesu Christi uns reingewaschen hat von allen Sünden. Von allen Sünden. Dass wir nicht mit gebeugtem Kopf umhergehen müssen, sondern mit erhobenem Haupt, das uns vergeben hat. Wofür wir dankbar sind. Dass wir das nicht für selbstverständlich nehmen. Ja, Gott ist gnädig da, ich kann machen, was ich will, er liebt mich sowieso. Nein, sondern dass wir Achtung haben vor dem, was es Jesus Christus gekostet hat, um uns diese Gnade zu schenken. Dass wir mit gehobenem Haupt mit Jesus in den Alltag gehen können. Und das Brot, das wir nehmen, dass wir wissen, dass Jesus sein Leben gegeben hat, dass er gelitten hat mit seinem Leben, dass er aber ein vollkommenes Leben gelebt hat und es auf unsere Rechnung gut geschrieben worden ist. Dass Gott schaut die Prüfungsblätter an, nicht wo du überall versagt hast, sondern er schaut das Prüfungsblatt von Jesus Christus an. der deinen Namen hingeschrieben hat. Er hat all die richtigen Antworten gehabt. Und Gott sagt, perfekt gemacht, gut. Halleluja. Jesus hat alles erkauft für uns. Lass uns aufstehen miteinander.